Ist der Totenschädel Beethovens tatsächlich der seine? Wie identifiziert man Tote eines Flugzeugabsturzes? Wie hat die schwarze Witwe ihre Männer ins Jenseits befördert? Und was genau hat es mit den K.O.-Tropfen auf sich? Gerichtsmediziner Christian Reiter kennt sie alle, die Geheimnisse des Todes. Er sammelt Schädel, Haare, Larven, Mumien und Totenmasken. Mit Bestsellerautor Florian Klenk entdeckt er im Gespräch die Abgründe des Menschen und zeigt ihm die Überzeugungskraft der Wissenschaft. Wie? Erfahrt es selbst im Buch Überleben und Tod in der Gerichtsmedizin. Gerade erschienen bei Schollnei.
Unfassbar. Der True Crime Kanal. Crime Time bei Unfassbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich euch über die wunderbare und mutige Journalistin Kim Wall erzählen, die leider Opfer eines wirklich grausamen Mordes wurde. Ihre Eltern, die ebenfalls in der Medienbranche tätig sind, haben einmal in einem Interview gesagt, dass sie gerne an die lebende Kim erinnern wollen, die so Wunderbares mit ihrer Tätigkeit als Journalistin erreicht hatte. Sie wollen nicht an das erinnern, was der Mörder aus ihr gemacht hatte. Ein Mordopfer in einem U-Boot. Die Eltern haben dafür eine Kim-Wall-Stiftung eingerichtet und jedes Jahr werden Stipendienplätze nur an Frauen vergeben, die mitunter an schwierigen Themen arbeiten, die nicht immer gerne auf einer Titelseite gelesen werden. Sie ist mit 5.000 Euro dotiert und soll für Journalistinnen sein, die damit ihre Kosten für die Reise, Unterkunft, einen sicheren Kontakt vor Ort und eine Reiseversicherung decken sollen. So grausam das Leben von Kim Wall auch beendet wurde, entstand trotz der vielen Trauer etwas ganz Besonderes, um an Kim zu erinnern. Kennen Sie den Ausdruck, das ist doch keine Raketenwissenschaft? Damit ist gemeint, dass etwas ganz leicht zu verstehen ist. Denn alles ist im Vergleich zur Raketenwissenschaft einfach. Wenn also ein Laie, der sein Ingenieurstudium abgebrochen hatte, eine Rakete baut und damit sogar einige Kilometer Richtung Weltall fliegt, dann kann man schon behaupten, dass dieser Laie in gewisser Weise ein Genie ist. Und bekanntlich liegen Genie und Wahnsinn ja nahe beieinander, was in diesem Fall ganz besonders zutrifft. Das Genie heißt Peter Madsen und baute neben einer Rakete auch noch ein U-Boot, in dem er seinen geheimsten masochistischen Sexfantasien nachging und diese in einem Mord gipfelten. Dieses U-Boot, die UC-3 Nautilus, war sogar das größte U-Boot, das jemals eine Privatperson gebaut hatte. Das Leben von Peter Madsen. Selten hatten Mörder eine leichte Kindheit. Das hat uns die Vergangenheit gelehrt. Denn wer in einer geliebten und wohlwollenden, stabilen Familie aufwächst, hat nicht das Bedürfnis, sich an der Welt zu rächen. In einer liebevollen Umgebung lernen Kinder, empathisch zu sein. Denn Empathie ist einem Kind nicht in die Wiege gelegt. Sie muss regelrecht gelernt werden. Das funktioniert nur, wenn die Eltern selbst empathisches Verhalten an den Tag legen, respektvoll miteinander umgehen und Gefühle als solche annehmen und auch darüber sprechen und diese deuten können. In einer so liebevollen Familie ist Peter Madsen leider nicht groß geworden. Er wurde 1971 in Dänemark geboren. Als er 6 Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden und er wuchs bei seinem cholerischen, gewalttätigen und sehr alten Vater auf. Seine Mutter verschwand aus seinem Leben. In so zerrütteten Verhältnissen groß zu werden, bedeutet für ein kleines Kind eigentlich nur, dass es seelisch und emotional total vernachlässigt wird. Natürlich bedeutet es nicht, dass jeder, der eine schwere Kindheit hatte, gleich zum Mörder wird. Aber wer mordet, der weist meist bestimmte Eigenschaften auf. Zum Beispiel fehlende Empathie. Und diese kann, wie bereits erwähnt, nur entwickelt werden, wenn liebevolle Eltern dafür sorgen. Denn wer empathisch ist, hat selten das Bedürfnis, andere zu verletzen oder ihnen Leid zuzufügen, da Mitgefühl uns davon abhält, so etwas zu tun. Peter Madsen hingegen fand Vergnügen daran, anderen weh zu tun und ihnen schlimmes Leid zuzufügen. Auch wenn er keine schöne Kindheit hatte, war er dennoch strebsam und ehrgeizig. Er schloss seine schulische Laufbahn mit einem Abitur ab und fing an, Ingenieurwissenschaften zu studieren. Das Studium brach er jedoch nach ein paar Semestern ab, da er meinte, nun genug gelernt zu haben. Dies hatte er anscheinend auch, denn er baute schließlich eine flugfähige Rakete und ein seetaugliches U-Boot. Im Alter von 19 Jahren verlor Peter Madsen seinen Vater. Er habe oft in seiner Kindheit Filme von Astronauten und deren Weltallflügen angeschaut und von U-Booten geträumt. Er sagte einmal, »Ich will hoch hinaus und tief hinunter.« Immer wieder hatte er Diskussionen mit seinem Vater, dass man aus dem Automotor keinen Raketenantrieb bauen könne. Ein tiefes Verlangen nach dem Unmöglichen und Unerreichbaren war in Peter Madsen schon seit seiner Kindheit dagewesen. Hätte er dieses Verlangen und die Energie in richtige Bahnen gelenkt, wäre er als wirklich außergewöhnlicher Erfinder und Konstrukteur in die Geschichte eingegangen. Aber sein narzisstischer Charakter, seine cholerische Art und der Hass auf Frauen standen ihm im Weg. Er ging nun in die Geschichte ein als der Mörder von Kim Wall. Das Leben der Kim Wall. Kim wurde von vielen für ihr abenteuerliches Leben beneidet. Sie war eine aufregende Frau, die in ihren jungen Jahren bereits viel von der Welt gesehen hatte und viele Abenteuer erleben durfte. Die schöne Schwedin mit ihren braunen Augen und ihren rotbraunen langen Haaren war freiberufliche und leidenschaftliche Journalistin. Sie wurde 1987 in Schweden geboren und studierte an der Columbia University School of Journalism, die sie erfolgreich 2013 abschloss. Ihr Traum war es schon lange, Journalistin zu werden. Dieser wurde nun wahr und sie arbeitete als Journalistin in Hongkong, China, Indien, Australien, Sri Lanka und in den USA. Kim schrieb für zahlreiche internationale Medien, unter anderem für The Guardian, New York Times und The Independent. 2016 erhielt sie sogar eine Auszeichnung für ihre Arbeit. Als sie am 10. August 2017 für eine Reportage das selbstgebaute U-Boot von Peter Madsen betrat, hatte sie zwar etwas Angst, in das U-Boot zu steigen, aber sie witterte eine spannende Story über den Erfinder und Tüftler. Es dürfte sich wie Nervenkitzel und nicht wie Todesangst angefühlt haben, als sie das U-Boot betrat, das er nicht mehr lebend verlassen sollte. Der Abend auf dem U-Boot. Kim und ihr Lebensgefährte Ole Strobbe lebten seit einiger Zeit in einer glücklichen Beziehung. Sie wagen nun den nächsten Schritt und möchten zusammenziehen. Beide waren sich einig, dass ihr neues Zuhause in Peking sein soll. Natürlich fällt es einerseits schwer, die Familie und Freunde zurückzulassen. Andererseits freuten sich beide auf das neue Abenteuer. Sie beschlossen also, am Strand von Kopenhagen eine Party zu feiern, um sich von allen liebgewonnenen Menschen zu verabschieden. Spontan sagte ihr jedoch Peter Madsen zu, sie zu einem Interview auf sein U-Boot einzuladen, am selben Abend, wie die Abschiedsparty stattfinden sollte. Kim sagte dennoch zu und Ole sollte für einige Stunden die Gäste alleine betreuen. Jeder hatte Verständnis für Kim, denn so war sie eben, eine strebsame Journalistin. Um 19 Uhr verabschiedete sie sich von ihren Freunden. Das U-Boot lag in der Nähe vom Strand, wo die Abschiedsparty stattfand. Sie betrat das Boot, die UC-3 Nautilus. Um 19.15 Uhr schrieb sie ihrem Freund Ole, dass er und die Gäste aufs Wasser schauen sollten, denn sie würde gleich vorbeifahren. Die Gäste sind wirklich beeindruckt, als sie Kim tatsächlich aus der Luke fröhlich rausblicken sehen. Da entstand das letzte Bild von Kim Wall und ihrem Mörder Peter Madsen. Beide blickten aus der Luke heraus, Kim Wall freundlich zu ihren Freunden und Familie in die Kamera. Peter drehte sich weg, fast schon, als ob er niemanden ins Gesicht blicken möchte, da er ja gleich vorhatte, Kim umzubringen. Kurze Zeit später schreibt sie noch einmal eine Nachricht, dass sie bald wieder zurück sei und sie jetzt untertauchen würden. Doch als Ole einige Stunden später nichts mehr von seiner Freundin hörte, rief er in der Nacht die Polizei an und meldete seine Freundin als vermisst. Diese leitete kurze Zeit später die Suchaktion ein. Peter Madsen steht unter Mordverdacht. Das U-Boot wurde um 10.30 Uhr von einem Leuchtturm gesichtet. Gegen 11 Uhr sahen Fischer Peter Madsen aus dem Turm von seinem U-Boot schauen. Diese fragten, ob alles in Ordnung sei. Madsen meinte, ja, alles in Ordnung, stieg wieder in sein U-Boot hinab und kam kurze Zeit später wieder heraus und das U-Boot sank plötzlich. Die Ermittler vermuteten, dass Madsen in der Zeit, als er wieder ins U-Boot stieg, irgendein Ventil oder eine Luke öffnete und das Boot flutete. Die Fischer retteten Peter Madsen in einer Bucht südlich von Kopenhagen und brachten ihn an Land. Die Polizei erwartete ihn dort bereits. Kim blieb jedoch weiterhin verschwunden. Peter Madsen behauptete, dass er Kim wieder am Pier abgeliefert hatte. Doch es gibt keine Beweise, dass sie dort jemals angekommen ist. Wieso sollte sie sich dann auch nicht bei ihrem Freund melden oder gleich wieder auf ihrer Abschiedsparty erscheinen? Daraufhin stand Madsen unter Mordverdacht. Im Verhör behauptete er nun, dass Kim bei einem Unfall gestorben sei. Ihm sei die Luke aus der Hand gerutscht und habe Kim Wall tödlich am Kopf verletzt. Nachdem erfahrene Ermittler ihm eine Weile verhört hatten, änderte er seine Aussage noch einmal. Er behauptete nun, dass sie an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben sei. In beiden Versionen erzählte er, dass er Kim Wall anschließend seebestattet hatte. Sowohl Kims Angehörige als auch die Polizei glaubten keine Geschichte von ihm. Warum sollte er nicht Hilfe holen, da er ja nicht weit weg vom Ufer war? Die Leiche wird gefunden. Am 21. August 2017 wird Kim Walls Torso am westlichen Strand von Kopenhagen gefunden. Kopf und Gliedmaßen werden von Polizeitauchern erst Anfang Oktober gefunden. Alle Überreste befanden sich in Müllsäcken mit Metallteilen beschwert, damit sie nicht so schnell oder gar nicht gefunden werden. Und das bestätigte, was alle schon geahnt hatten, dass Madsen Kim Wall vorsätzlich umgebracht hatte. Denn der Gerichtsmediziner konnte keinerlei Verletzungen am Kopf feststellen, was auf den Unfall mit der Einstiegsluke hingedeutet hätte. Dagegen fand er 15 Messerstiche am Torso. Laut Aussagen von Madsen soll er diese nach dem Tod an Kim ausgeführt haben, damit auftretende Gase entweichen können und die Leichenteile nicht wieder hochsteigen. Der Gerichtsmediziner meinte jedoch, dass die Anordnung der Messerstiche nicht darauf hindeuteten, um diese Aussage zu bestätigen. Da im Inneren des U-Bootes auch Blutspuren gefunden wurden, die darauf hindeuteten, dass Kim Wall noch gelebt haben muss, als ihr die Messerstiche zugefügt wurden. Der Gerichtsprozess. Viele Beweismittel wurden vorgelegt, die Madsen eindeutig als Mörder schwer belasteten. Er behauptete zwar bis zum Schluss unschuldig zu sein, aber die Beweise waren einfach erdrückend. Messer, Säge, Müllsäcke, Klebeband, Seile, Metallteile zum Beschweren, all das hatte Madsen an Bord der Nautilus. Dinge, die man nicht unbedingt in einem U-Boot erwartet. Zudem wurden auf seinem Handy und Laptop extrem gewalttätige Pornos gefunden und Snuff-Filme, bei denen Menschen umgebracht und gefoltert werden. Er behauptete nach wie vor, es war ein Unfall. Aus Angst, er könne als Mörder dastehen, zerstückelte er die Leiche und warf sie über Bord. Er sagte auch, dass das Pornomaterial nicht ihm gehöre. Seine Frau, die keine Ahnung von den gewalttätigen Fantasien ihres Mannes hatte, ließ sich während des Gerichtsprozesses scheiden. Im psychiatrischen Gutachten wird Madsen als hochgradig sexuell abartiger Mann mit narzisstischen Zügen beschrieben, der Frauen hasst. Er wird zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt. Was genau Kim in der Nautilus durchmachen musste, ist nicht klar, da sich Madsen in Schweigen hüllt. Aber es wird vermutet, dass sie über Stunden gefoltert wurde. Für viele ist es ein Albtraum, in einem U-Boot gefangen zu sein. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie Kim sich gefühlt hatte, als ihr klar wurde, was Madsen mit ihr vorhatte. Egal, was man in seiner Kindheit erfahren hat, nichts auf dieser Welt rechtfertigt, eine so grausame Tat zu begehen. Im Gefängnis. Peter Madsen sorgte auch im Gefängnis für Aufsehen, und zwar in vielerlei Hinsicht. Zum einen bestritt er immer, dass er Kim vorsätzlich umgebracht hatte. Doch als er ein Telefoninterview mit einem Journalisten gab, gestand er tatsächlich, dass nur er allein schuld an dem Mord an Kim sei und er alleine es gewesen war. Dieser Reporter war schlau genug, das Interview aufzuzeichnen, und so hatte er das Geständnis von Madsen auf Tonband. Natürlich sorgte dieses nochmal für Aufsehen auf den Titelseiten der Zeitungen. Und obwohl alle Welt nun wusste, zu was Peter Madsen wirklich fähig war und dies auch gestand, gab es trotzdem Frauen, die ihm Liebesbriefe ins Gefängnis schickten und eine Beziehung mit ihm wollten. Man hofft ja doch irgendwie immer, dass ein Mörder nach so einer schlimmen Tat einsam und allein im Gefängnis seine Strafe verbüßen muss und seine Zeit damit verbringt, Reue zu zeigen und sich mit der Tat auseinanderzusetzen. Aber dem war nicht so. Er lernte während seiner Haftstrafe eine Frau namens Jenny Korpen kennen und heiratete diese am 19. Dezember 2019. Jedoch hielt diese Ehe nicht lange. Am 7. Januar 2022 ließ sie sich wieder scheiden. Die Welt war entsetzt, dass Peter Madsen im Gefängnis eine Frau heiraten durfte. Aber das war nun einmal das Recht eines Gefangenen. Madsen schaffte es auch, eine Gefängniswärterin um seinen Finger zu wickeln. Sie hatte so starke Gefühle für ihn, dass sie letztlich kündigen musste. Was wieder einmal zeigte, wie Madsen Menschen manipulieren konnte. Im April 2033 hat Madsen seine lebenslange Strafe von 15 Jahren abgesessen. Man kann nur hoffen, dass er anschließend in Sicherungsverwahrung kommt. Kim Wall stand mitten in der aufregendsten Zeit ihres Lebens. Sie hatte großen beruflichen Erfolg und mit Ole einen treuen Weggefährten gefunden, mit dem sie zusammenziehen wollte. Sie hatte die Welt gesehen und freute sich auf noch mehr Abenteuer. Kim war eine beeindruckende Frau, die Großartiges leistete. Sie wurde einfach so kaltherzig und plötzlich aus dem Leben gerissen und lässt die Welt fassungslos zurück. Ihr Freund Ole und ihre Eltern kämpfen dafür, dass man Kim nicht als Opfer eines Gewaltverbrechens in Erinnerung behält, sondern als großartige Journalistin. Ich hoffe, der Fall hat euch auch ein wenig zum Nachdenken gebracht, wie viele investigative Journalistinnen und Journalisten jeden Tag ihr Leben riskieren, um der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Wir sehen es oft als selbstverständlich an, aber das ist es nicht. Denn ohne diese grandiose Arbeit wüssten wir nichts von den vielen Missständen in unserer Gesellschaft. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Wir hören uns hoffentlich beim nächsten Fall, wenn es wieder heißt: Unfassbar, der True Crime Kanal.